Herzlich willkommen bei Mikrowelle, dem Radiomagazin der HWK Saar. Mein Name ist Marvin Köth und ich bin Produktdesigner.
Die HWK Saar Nachrichten mit Maximilian Holl. Rundgang 2019 vom 1. bis 4. Februar. Zur Jahresausstellung der HWK Saar wird der Campus in Saarbrücken und die Hochschuldependance Handwerkergasse Völklingen als Ausstellungsfläche und Aktionsbühne genutzt. Eröffnung ist freitags um 18 Uhr in Saarbrücken sowie am Samstag um 14 Uhr in der Dependance in Völklingen. Im Foyer, in diesem Jahr kuratiert von Professor Katrin Kreiling und Professor Ivica Maximovic, werden die Ergebnisse des Forschungsprojektes Antimaterie ausgestellt. In Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Saarbrücken verwandelt Antimaterie ausgediente Plakate, Messeplan, Banner, Roll-ups oder Bekleidungsstücke, die üblicherweise nach dem Gebrauch entsorgt werden, materiell und ästhetisch in überraschend neue Botschaftsmedien und Produkte. Neben den sehenswerten Präsentationen in den Ateliers und Studios erwartet Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches und interessantes Programm mit Performances, Comiclesungen, Filmen im Kino 8,5, Ausstellungssituationen im Saarlandmuseum und im Garelli-Haus. Zusätzlich zeigen 15 Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussarbeiten im Rahmen des Rundgangs. Der außerordentlich erfolgreiche Designbazar präsentiert sich im digitalen Produktionszentrum DPZ mit aktuellen Produkten, die Freitag von 18 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr zum Verkauf angeboten werden. Zudem erscheint zum Rundgang das neue Jahrbuch der HWK Saar, in dem die Projekte und Aktivitäten von Lehrenden und Studierenden aus dem letzten Studienjahr dokumentiert sind. Ein ebenso wichtiger und mittlerweile fest etablierter Programmpunkt des Rundgangs ist die Ausstellungseröffnung und Verleihung des Peter und Luise Hager-Preises, der zum nunmehr 8. Mal vergeben wird. Am Freitagabend um 19 Uhr in der Galerie der HWK Saar. Soweit die Meldungen.
Hallo und herzlich willkommen zum 5 Minuten.
Ding!
Uns ist in den letzten Folgen aufgefallen, dass wir uns eigentlich noch gar nicht richtig vorgestellt haben. Deshalb holen wir das heute mal nach. Ich bin Chiara.
Und ich bin Janine und zusammen sind wir Dingpress. Wir zwei sind Kommunikationsdesign-Studenten an der HWK in Saarbrücken und haben uns hier kennen und lieben gelernt. Gemeinsam haben wir eine Leidenschaft für das Druckhandwerk im Allgemeinen entwickelt. In der Hochdruck-, Siebdruck- oder Radierwerkstatt fühlen wir uns zu Hause. Dort entstehen hauptsächlich Plakate, T-Shirt-Designs oder grafische Kleinstauflagen. Wie ihr aus der letzten Sendung vielleicht erahnen könnt, beschäftigen wir uns auch mit Risodruck, aber auch seinem Vorgänger, der Mimeographie. Mit Dingpress ist es irgendwann unser Ziel, eine eigene Werkstatt zu leiten und das Druckhandwerk am Leben zu halten. Integriert in die Saarbrücker Künstlerszene und in Zusammenarbeit mit anderen Kreativen hoffen wir, dass das gelingen wird. Natürlich gibt es Menschen, die uns dabei inspirieren und vorleben, wie es geht.
Ein Beispiel ist Félicité Landrivon, auch bekannt unter Brigade Cynophile, das bedeutet auf Deutsch Hundestaffel. Sie ist eine Hundefreundin aus Lyon in Frankreich. Ihre Gigposter und Veranstaltungsflyer sind gestalterisch fernab von elitären oder Mainstream-Designs angesiedelt. 2008, keine Ahnung von Design, sammelte sie Poster auf den Straßen und stieß so auf Gleichgesinnte aus der Do-it-yourself-Bewegung. Zusammen veranstalten sie Konzerte und sie gestaltete die Poster. Bis heute ist sie als Freelancerin vor allem für kulturelle Anlässe aktiv, Non-Profit-Organisationen und Musik- und Filmevents. Sicher ist, dass sie in der Art, wie sie Schriften und Illustrationen kombiniert, wie sie Wörter kombiniert, eine eigene Handschrift entwickelt hat, die, wenn man sie und ihre Arbeit kennt, sofort ihr zugeschrieben werden kann. Kennt man sie nicht, wird sie meist einem männlichen Gestalter zugeschrieben. Für uns ist es ihr besonderer Stil mit Elementen aus vergangenen Zeiten, den 60ern, den 70ern oder Punk- oder Underground-Bewegungen, ihre poppigen, meist am Riso gedruckten Farben, die uns inspirieren. Und außerdem liebt sie Hunde und das macht sie noch sympathischer.
Auch Eva Stalinski ist eine super coole Druckkünstlerin, eine Illustratorin und Siebdruckerin und, Überraschung, Hundeliebhaberin aus den Niederlanden. Zu Hause hat sie sich eine kleine, aber feine Siebdruckwerkstatt hauptsächlich für Textildruck aufgebaut. Dort druckt sie dann ihre verspielten und lustigen T-Shirts, Pullover oder Sportanzüge mit nackten Frauen, Gemüse, Kühen oder Organen. Coole Pins, zum Beispiel ein goldener Knoblauch, entwirft sie auch. Seit neuestem macht sie auch richtig schöne Keramiksachen, zum Beispiel Blumentöpfe oder Stiftehalter, je nachdem, was man halt so braucht. Darauf sind dann zum Beispiel ein lächelnder Apfel und eine traurige Birne.
Habt ihr jetzt Lust bekommen, zu schauen, was die zwei Mädels oder wir so machen? Dann schaut auf unseren Instagram-Profilen vorbei. DinkPress freut sich auf euch und über eine mögliche Zusammenarbeit.
Gender, Toilette und Design.
Scham ist ein Gefühl der Verlegenheit oder der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann oder auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben, sagt Wikipedia. Wir schämen uns in unterschiedlichen Situationen. Viele dieser Situationen haben mit Nacktheit oder Körperfunktionen zu tun. Wir schämen uns sogar für andere. Der Ort, an dem alles zusammenkommt, ist die öffentliche Toilette. Und hier soll jetzt die Geschlechtertrennung aufgehoben werden, also die Scham insbesondere vor dem anderen Geschlecht noch vergrößert werden? Tatsächlich ist Scham kein natürliches Gefühl, sondern vielmehr ein Gefühl, das einzig im sozialen Kontext entsteht, welches wir dann verinnerlichen, um nicht zu riskieren, aus der uns gegebenen gesellschaftlichen Rolle zu fallen. Wir sollten uns fragen, wofür genau schämen wir uns? Wo kommt diese Scham her? Und wie groß ist der Nutzen, den wir an ihr haben?
Eines der Hauptargumente von Gegnern von Unisex-Toiletten ist der dadurch vernachlässigte Schutz von Schutzbedürftigen, in diesem Fall von Frauen. Diese Kritiker fürchten, dass öffentliche Toiletten, die nicht nach Geschlechtern getrennt sind, eine fehlende Hürde für sexuelle Übergriffe bedeuten würden. Demnach würde der Schutz vor Vergewaltigungen einzig durch diese räumliche Trennung gewährleistet werden. Würde das wirklich eine effektive Hürde für Menschen mit solchen Absichten darstellen? Ein weiteres, gerne genutztes Gegenargument ist die effektive Notwendigkeit von Unisex-Einrichtungen, sprich, wie viele Menschen würden tatsächlich davon profitieren? Konkret wird sich gerne auf den vergleichsweise geringen Anteil der Bevölkerung bezogen, der sich nicht vollständig mit einem der binären Geschlechter, also weiblich oder männlich, identifizieren kann. Das sind Menschen, die trans- oder intersexuell sind. Der Anteil letzterer Bevölkerungsgruppe, also der Interpersonen, wird in unserer Gesellschaft auf zwischen 0,5 und 1,7% geschätzt. Dies entspricht in etwa dem Anteil rothaariger Personen in Deutschland. Der Anteil transidenter Personen ist hierbei nochmals höher. Ungeachtet dessen werden regelmäßig Einwände gegen diese Toilettendebatte laut, die beklagen, dass es für Regierungsinstitutionen weitaus dringlichere Themen zu diskutieren gäbe. Dem ist entgegenzuhalten, dass zum einen die Debatte bezüglich Unisex-Toiletten nicht das einzige ist, was aktuell in unserer Regierung diskutiert wird, und zum anderen der Anstoß eben solcher Debatten sehr nützlich sein kann, um bis dato nicht informierte Personen über Problematiken aufzuklären und dadurch ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für diese zu schaffen. Im Gegensatz dazu gibt es auch einige Personengruppen, die klar von nicht geschlechterspezifischen Toiletten profitieren. Hierzu gehören beispielsweise, wie eben schon erwähnt, trans- und intersexuelle Menschen. Unisex-WCs nutzen Personen, die sich keinem binären Geschlecht zugehörig fühlen, beziehungsweise deren Erscheinungsbild nicht dem stereotypischen Geschlechterbild entspricht, indem sie das zwangsweise Zuordnen zu einem Geschlecht obsolet machen. Dies mindert die Gefahr von mit der Toilettenbenutzung verbundener Geschlechtsdysphorie, also einem negativen emotionalen Empfinden in Bezug auf den eigenen Körper, das bei transidenten Personen vorkommen kann. Zudem zeugt ein Entgegenkommen auf diese Menschen von allgemeiner Akzeptanz ihrer Identitäten sowie einem Willen, ihr Empfinden zu begreifen. Doch auch andere Personengruppen ziehen Vorteile aus Unisex-Toiletten. So verhindern sie mögliche unangenehme Situationen, wenn Elternteile ihre Kinder mit anderem Geschlecht zur Toilette begleiten möchten. Dasselbe gilt für pflegebedürftige Menschen, deren BetreuerInnen ein anderes Geschlecht haben als sie selbst. Zudem ist es trotz allmählicher Auflösung tradierter Familienrollen auch heute immer noch oft so, dass Wickeltische ausschließlich in den Damentoiletten zu finden sind. Eine alternative Lösung sind etwa Wickeltische außerhalb der Toilettenräume oder aber in Unisex-WCs. Schließlich gibt es noch einen weiteren, ganz simplen Grund, die Einführung von nicht geschlechterspezifischen Toiletten in Betracht zu ziehen. Durch die universeller zu nutzenden WC-Räumlichkeiten verteilen sich die Menschen im besten Fall gleichmäßiger, wodurch Schlangenbildung vor den Toiletten reduziert würde. Für diejenigen, die trotz allem nicht auf geschlechterspezifische Toiletten verzichten möchten, würden sich natürlich auch Kompromisse anbieten, wie zum Beispiel eine zusätzliche Unisex-Toilette in öffentlichen Gebäuden zu den Damen- und Herrentoiletten oder eine klare räumliche Trennung innerhalb des Gesamttoilettenbereichs, die etwa Bereiche mit Kabinen und Pissoirs klar voneinander trennt. Ist der Platz vorhanden, wären auch gänzlich abgetrennte Badezimmer, also einzelne Kabinen, die abgeschlossen und von jedem genutzt werden können, denkbar.
Tatsächlich war die Trennung der Toiletten nach Geschlechtern nicht schon immer selbstverständlich. Unisex-Toiletten gehen bis in die Antike zurück. In der römischen Kultur gab es öffentliche Anlagen, bei denen die Fäkalien durch fließendes Wasser entfernt wurden. Hierzu gab es Räume, die an heutige Umkleideräume aus Sporthallen erinnern. Bänke, die an den Wänden des Raumes verlaufen, sodass sich die Menschen beim Verrichten ihres Geschäfts auch manchmal gegenüber sitzen. Natürlich ist das alte Rom nicht das Maß aller Dinge, jedoch waren Unisex-Toiletten bis ins 19. Jahrhundert üblich. Erst im viktorianischen Zeitalter wurde ausgehend von Großbritannien die Geschlechtertrennung eingeführt. Laut Barbara Penner, Professorin für Architekturgeschichte am University College London, war dies Ausdruck der Geschlechterideologie zu dieser Ära.
Prior to the modern industrial period, toilets were frequently communal and mixed. It was only in the 19th century, with increasingly strict prohibitions on bodily display and the emergence of a rigid ideology of gender, that visual privacy and the spatial segregation of the sexes were introduced into lavatory design. They continue to be its dominant features.
Oder zu Deutsch, vor der industriellen Revolution waren die Toiletten häufig gemeinschaftlich und gemischt. Erst im 19. Jahrhundert, mit immer strenger werdenden Verboten der körperlichen Präsentation und dem Aufkommen einer rigiden Geschlechterideologie, wurden die visuelle Privatsphäre und die räumliche Trennung der Geschlechter in die Toilettengestaltung eingeführt, wo sie nach wie vor dominierend sind. Frauen wurden im viktorianischen Gendermodell als schwächer angesehen und den Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts entsprechend als tugendhaft und bescheiden charakterisiert. Sie wurden allgemein in der Rolle der Hausfrauen, Mütter und Ehefrauen gesehen. In der Folge wurden Männer und Frauen in getrennte Sphären eingeteilt. Erstere besetzten die Öffentlichkeit, zum Beispiel den Arbeitsplatz, während letztere der Privatsphäre zugeordnet wurden. Erst als Folge der industriellen Revolution begannen Frauen das Heim zu verlassen und auch in die Öffentlichkeit vorzudringen, die ja wesentlich von Männern besetzt wurde. Dies gab Anlass zur Sorge für viktorianische Regierungen, die die Öffentlichkeit als gefährlich für Frauen sahen und sich in der Pflicht sahen, die Tugenden der Frau vor dem räuberischen Mann zu schützen. So wurden erstmals getrennte Toiletten eröffnet, was sich schnell etablierte und bis heute vorherrscht.
Gekennzeichnet werden diese Toilettenräume zumeist durch geschlechterspezifische Piktogramme in Verbindung mit dem Wort Toilette oder dem internationaleren WC. Nun stellt sich die Frage, wie man analog dazu Unisex-Toiletten darstellen könnte. Die anscheinend naheliegendste Lösung ist ein Piktogramm, das quasi 50% männlich und 50% weiblich darstellen soll. In der Praxis ist das ein Strichmännchen, das einen halben Rock trägt. Die Problematik bei dieser Darstellung ist, dass diese das männliche Strichmännchen als Standard betont und alles davon Abweichende, also auch das weibliche Strichmännchen, somit als Abweichung von der Norm. Alle Gender-Identitäten als Piktogramm darzustellen, in dem Versuch, Toilettenbeschilderung dadurch so inklusiv wie möglich zu gestalten, stellt sich durch die Fülle an verschiedenen Identitäten als utopisch dar. Der einfachste Ansatz, mit dem sich diese Problematik quasi umgehen ließe, wäre es, schlichtweg an die Türen zu schreiben, was in den Toilettenräumen drinnen ist. Sprich, für Kabinen ein WC-Symbol und für Pissoirs ein entsprechendes Piktogramm. Diese zeigen an, was man wissen muss, ohne den Menschen, der vor der Tür steht, zu werten. Denn Toiletten werden von uns allen genutzt und sollten kein Ort sein, für den man sich schämen muss, ihn zu betreten. Wie man Dinge beschreibt. Im Zusammenhang mit unserem Radiodebüt habe ich mir die Frage gestellt, wie man eigentlich etwas beschreibt. Das klingt nach einer recht banalen Frage, doch ich habe gemerkt, dass je länger ich mich mit ihr beschäftige, desto komplexer auch die Fragestellung wird. Wie fasse ich die Dinge, die ich sehe, mit denen ich zu tun habe, die keine Geräusche machen, in Worte? Wie beschreibe ich etwas Abstraktes so, dass es eine andere Person nachvollziehen kann, ohne es mit eigenen Augen sehen zu können? Beschreibungen spielen nicht nur eine große Rolle im Leben von blinden oder sehbehinderten Menschen, denn Beschreibungen sind, im Gegensatz zu einem Foto, keine zweidimensionale Momentaufnahme, sondern können einen allumfassenderen, dreidimensionalen Eindruck von einer Sache vermitteln. Das verschafft einem die Chance, etwas sehr Komplexes weiterzugeben, gesetzt dem Fall, man schafft es, die richtigen Worte zu finden. Bei der Beschreibung zweidimensionaler Bilder, besonders im künstlerischen Bereich, geht man zumeist mehr oder weniger nach demselben Schema vor. Zuerst beginnt man mit einer allgemeinen Beschreibung von dem, was zu sehen ist. Darunter fallen der erste Eindruck, prägnante Bildelemente, die vermittelte Stimmung sowie die Legende des Werkes, also den Künstler, die Zeit, zu der es entstand und alle anderen Parameter, die einem helfen, den zugehörigen Kontext zu verstehen. Danach widmet man sich der Analyse der Bildstruktur. Hierunter fallen neben der Entstehungsart eines Bildes auch der Bildaufbau, die räumlichen Bezüge innerhalb des Werks, die gewählte Perspektive und Komposition, Figurenkonstellation und die Farbgestaltung. Hierbei ist fast wichtiger als die exakte Beschreibung einer Farbe, sie im Gesamtkontext einzuordnen und festzustellen, ob es sich zum Beispiel um ein warmes Rot, ein kühles Blau oder eine weiche Oberfläche handelt. Bei der Beschreibung von Grafiken verhält es sich ein wenig anders, da diese zumeist versuchen, komplexere Zusammenhänge erfassbar zu machen und zu erklären. Wenn in einer Grafik zum Beispiel mehrere parallel verlaufende Prozesse dargestellt werden, ist es üblicherweise einfacher, diese Prozesse erst einzeln zu beschreiben und anschließend die Abhängigkeiten untereinander darzustellen. Dreidimensionale Objekte verlangen wieder nach anderen Parametern, die es zu berücksichtigen gilt. Bei der Beschreibung von ihnen müssen neben dem reinen Aussehen etwa auch Form und Haptik berücksichtigt werden. Hilfreich bei der Beschreibung von Dreidimensionalem ist es auch, für den Hörer leicht nachvollziehbare Größenangaben zu verwenden. Neben dem klassischen Fußballfeld hilft es zum Beispiel auch, das Beschriebene mit der Person zu vergleichen, mit der man spricht. Zum Beispiel, die Skulptur ist etwa doppelt so groß wie du. Außerdem ist es immer wichtig, die Position im Raum zu beachten und die damit einhergehende Raumwirkung zu berücksichtigen. Dabei sind Richtungsangaben wie beispielsweise dort hinten oder da drüben logischerweise sinnlos. Besser geeignet sind genaue Ortsangaben wie zentral im Raum oder an der hinteren Wand. Zudem sind Ortsangaben, die sich an dem Ziffernblatt einer Uhr orientieren, leicht verständlich und universell einsetzbar. Jedoch sollte man immer daran denken, dass ein Werk, egal ob Foto oder Gemälde oder Grafik oder Skulptur, nicht allein das ist, was es zeigt, sondern vielmehr ein Eindruck oder eine Stimmung, die in der Situation eingefroren wurde. Analog zu einer Werkbeschreibung funktioniert auch das Beschreiben von Begebenheiten. Wenn man versucht, eine Situation nachzuerzählen, ist es nicht immer allein der chronologische Ablauf der Dinge, der eine Beschreibung gut und nachvollziehbar macht. In dem 2018 veröffentlichten TEDx-Talk mit dem Titel »We find each other in the details« spricht die Autorin Olivia Gatwood darüber, wie sie es schafft, eine sehr persönliche Geschichte so zu gestalten, dass der Zuhörer sich bestmöglich in sie hineinversetzen kann. Sie sagt, »It seems counterintuitive, the idea that the more specific you get, the more universal a story becomes.« Zu Deutsch, es scheint wie ein Widerspruch in sich, die Vorstellung, dass je spezifischer eine Beschreibung ist, desto allgemeingültiger sie wird. Doch manchmal sind es nicht die großen Zusammenhänge, die am meisten begeistern, sondern die kleinen Dinge, die Details, die schaffen, eine Beziehung zwischen dem Beschriebenen und dem Zuhörer zu kreieren. Dinge, die scheinbar unwichtig sind, aber notwendig, um eine Beschreibung lebendig zu gestalten.
Heute im Interview mit Christian Bauer anlässlich des Symposiums vom 14. und 15. Januar Evolution und Perspektiven des Geschichtenerzählens im Rahmen des Max-Ophüls-Festivals. Christian Bauer ist Informations- und Kommunikationstheoretiker, Philosoph und derzeit als Vertretungsprofessor für Designgeschichte und Designtheorie an der HBK Saar tätig. Ich freue mich, mit ihm über den Ursprung des Geschichtenerzählens und das Potenzial narrativen Erzählens zu sprechen. Hallo Christian.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde zum Gespräch.
Was bedeutet narratives Erzählen für dich?
Narratives Erzählen, also vielleicht auch zur Klärung irgendwelcher Fremdwörter für unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Narration ist ja eigentlich Erzählen. Vielleicht benutzen wir heute dieses Wort zusätzlich, um uns klarzumachen, dass es wahrscheinlich auch Erzählweisen oder Erzählformen gibt, die sozusagen von der oralen Form, also der mündlichen Form des Geschichtenerzählens abweichen, beispielsweise durch visuelle Kommunikation oder dass wir heute ein Alltagsverständnis von Erzählen haben oder erleben dürfen, indem durch Informationsgehalte eine Art von Erzählung simuliert wird. und wir sagen, uns fragen dürfen, ob sagen, Erzählen von seinen Ursprüngen her an die Narration allein gebunden ist. Ich glaube, es gibt auch Beispiele, kulturelle Beispiele, wo das nicht der Fall ist, eben durch mündliche Überlieferung. Ja. Ansonsten ist die Narration natürlich erstmal an Schriftlichkeit auch gebunden und damit zeitlich ja auch oder historisch ziemlich genau datierbar, wann Menschen angefangen haben, ihre Erzählungen zu verschriftlichen. Aus bestimmten, könnte man sagen, ja, durchaus politischen Gründen haben sie ja damit auch angefangen.
Wie hat sich das Erzählen verändert im Laufe der Jahre? Mit welchen Themen wird man sich in Zukunft auseinandersetzen?
Also in der Frage decken wir jetzt mal gut 4000 Jahre ab. Ja? Also ich meine, wenn man die ersten uns vorhandenen Fragmente, Schriftzeugnisse nimmt, die diesen Charakter der Erzählung definitiv aufweisen, also ganz unstrittig ist, dass wir von Erzählungen reden können, kann man zum Beispiel aufs Gilgamesch-Epos zurückverweisen, auf die Sumerer und die Akkader, also diejenigen, die im Zweistromland siedelten, schon vor über 2000 Jahren vor Christus. Ja, und die verfassen da ein Epos. Ja, ein Epos ist ja eine besondere Erzählweise, die auch mit einer gewissen Musikalität einhergeht und bestimmte Motive auf jeden Fall mit sich führt. Ein Epos ist meistens eine Heldengeschichte. Diese Art von Geschichten, die ziehen sich ja bis in die Gegenwart hinein. Ich meine, das sind unsere Action-Geschichten aus dem Kino, haben immer noch Elemente dieser Plots, dieses Abenteuermotivs, auch durchaus mit all den Konnotationen, die auch ins Erotische gehen. Also gewisse sagen, mit erotisch meine ich jetzt nichts Anzügliches, eigentlich eher sozusagen Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit und ja, den Spannungen und Schwingungen, die dabei auftreten können. Das kann man bei Gilgamesch auch schon sehen, kann jeder mal nachlesen, was da die ersten Frauengestalten sind. Man wird überrascht sein, kann ich jetzt schon versprechen. Und ansonsten möchte ich auf dieses Beispiel auch gleich verweisen, weil das Epos beginnt damit, dass dieser König oder vielleicht auch Tyrann Gilgamesch, so damit beginnt dieses Großepos, eine Mauer bauen möchte, um seine Stadt. Ja, so, das ist sozusagen ein architektonisch-künstlerischer Akt. Es wird auch beschrieben, was die Mauer ausmacht, wie schön die verziert ist. Aber es ist vor allen Dingen ein Akt der Selbstbehauptung dieses Kulturbereichs Stadt. Ja, und damit hat man schon etwas ganz Gewichtiges herausgefunden. Das ist städtisches Erzählen.
Neben dem Was beschäftigen sich die Studierenden an der HBK ja auch mit dem Wie erzählt wird. Auf ganz unterschiedliche Art. So haben wir ja Comics und beschäftigen uns auch mit Computergames, die auf nicht lineare Weise erzählen. Wie würde jetzt Gilgamesch in der heutigen Zeit aussehen? Könnten wir die Geschichte anders erzählen?
Ja, ich meine, wir erzählen sie immer anders. Es ergibt sich ja mehr oder minder von sich aus. Jede Generation erbt ein Stück etwas an praktisch Erzählpotenzialen. Ich glaube auch, dass im Großen und Ganzen, gerade auf der Gefühlsebene, die Menschen doch recht dauerhaft sich ähnlich geblieben sind. Durchaus auch bedauerlicherweise, wenn man wieder diese Aggressions- und Gewaltförmigkeitsmuster betrachtet, die ja abrufbar gehalten werden. Bei Platon ist es so schön beschrieben, es geht um die Wehrfähigkeit eines politischen Gebildes. Also dazu braucht es Helden, ne? Dazu braucht es opferbereite Männer. Und wie die Demoskopen auch wissen, nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, ist natürlich die Bereitschaft der männlichen Bevölkerung, sich in kriegerischen Konflikten zu bewähren, immens gesunken. Das ist der Pazifismus der Nachkriegszeit. Das ist natürlich für uns eine gute Nachricht. Das ist so lange natürlich eine gute Nachricht, solange die Reproduktionsrate so gering ist, wie sie jetzt ist. Ich habe auch während des Festivals mehrfach die Frage gestellt, welche Erzählungen für die Zukunft wir für nötiger achten. Und natürlich, finde ich, ist es überhaupt nicht bisher deutlich sichtbar, dass wir eine große Anzahl hätten von Erzählungen, die sich mit diesem Phänomen der Veränderung der Erdoberfläche und der Erdatmosphäre und all dem, was wir unter Klimawandel zu befassen, als hätten wir da die Bibliotheken voll. Wir haben viele Daten sozusagen aus den Wissenschaften und wie in jeder Wissenschaft gibt es kontroverse Ansichten dazu. Aber sagen so mehr so biografische und auch emotional geladene Geschichten darüber, wie Menschen mit diesen Veränderungen in ihrer Umwelt umgehen und ob sie die wirklich alle durch Technik werden abfedern können. Ich sehe die nicht im Übermaß. Vor allem, ich sehe sie immer nur, wenn es dann passiert, meinetwegen im Kinofilmmedium, immer in diesem apokalyptisch-dystopischen praktisch Klaviaturen, in dem apokalyptischen Register. Und das ist nicht die allein selig machende Erzählform, weil sie natürlich Resignationen, vielleicht sogar Depressionen fördert, weil dann die Naturgewalt als etwas geschildert wird, ziemlich archaisch, wie etwas, was über den Menschen gekommen ist und nicht sauber erzählt wird, was die Ursachen dafür sind, sondern es sind dann Tsunamis, dann sind es Dürreperioden, die Menschen dazu zwingen, ihre Siedlungsgebiete zu verlassen. Sprich, wir haben keine, darüber sprachen wir auch während des Symposiums, wir haben keine größeren Erzählungen, die die Komplexität dieser Art von Wirklichkeit darstellen würden. Und kein Zwei-Stunden-Film ist bisher in der Lage, glaube ich, diese Komplexität abzubilden.
Sollten wir also mehr kontinuierliche Geschichten mit mehr Tiefgang erzählen?
Ja, wir müssen uns vor allen Dingen mal dahingehend befragen, ob wir heutzutage noch überhaupt imstande sind, Traditionen zu bilden. Das hat mit der Geschichte des Romans zum Beispiel zu tun. Der Roman als Erzählform wird ja so erst im 19. Jahrhundert allgemein zugänglich. Also es gibt schon Vorformen seit der Neuzeit, aber das war kein Massenmedium in gewisser Hinsicht. Ja. Es wird zum bürgerlichen Leitmedium und darin ist ja also eine Erzählweise dominant. Das ist die Familiengeschichte, ja, die Biografie einer Familie. Also klassisch geworden um 1900 die Buddenbrooks. Und da frage ich mich eben, ob die jetzt diese noch instantaneren, noch mehr in der Präsenz schwelgenden Medien, die sagen auf die Währung Aktualität über alles setzen, ob die als Erzählformen überhaupt ansprechbar sind, weil in ihnen ja nur praktisch die eine Generation auftaucht, die sich selbst vermarktet und die bisher zumindest noch nicht erkennen lässt, dass sie mit mehr Publikum rechnet, als in den nächsten Stunden eine entsprechende Klickzahl zu produzieren, die sich am nächsten Tag hoffentlich noch mal steigern lässt. Aber das ist ja keine Tradition.
Damit vielen Dank für das Interview.
Ich habe auch zu danken und freue mich gerne über einen weiteren Gesprächsanlass.
Herzlich willkommen zur Rubrik Lieblingssache der Woche. Mein Name ist Lien Felber und ich sitze hier heute mit Leonie Scheidt. Die studiert freie Kunst im 5. Semester an der HBK Saar. Hallo Leonie.
Hallo.
Was ist denn gerade deine Lieblingssache?
Also ich habe zu Weihnachten von der ganzen Familie einen Wurmkomposter geschenkt bekommen und von dem bin ich gerade total angetan.
Wie ist denn deine Familie drauf gekommen, dir den zu schenken?
Ich habe mir das gewünscht, weil ich das im Oktober in Miniaturform bei einem Studenten, bei dem Daniel, gesehen habe. Der wollte sowas in klein bauen und vorher habe ich noch nichts davon gehört. Und dann dachte ich, ich will auf jeden Fall sowas zu Hause haben. Und ja, dann habe ich mir das gewünscht.
Was hat dich denn an dem Wurmkomposter so fasziniert, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
Einerseits die Verwertung einfach von Biomüll, weil bei uns im Haus gibt es keine Biomülltonne und ich habe einen kleinen Hof, wo ich im Sommer Gemüse und Blumen wachsen lasse und dann dachte ich, es ist ganz schön, diese zwei Dinge zu verbinden. Einmal, dass ich meinen Biomüll nicht richtig entsorgen kann und andererseits kann ich durch den Wurmkomposter Dünger herstellen. Also diese Würmer essen die Bioreste und scheiden sie dann wieder aus. Und es fällt dann durch so ein Gitter durch und wird aufgefangen und dann hat man Dünger.
Wie genau planst du denn das Ganze zu nutzen? Also bietest du vielleicht auch noch anderen Leuten an, den Komposter mitzubenutzen, die vielleicht auch keine Biotonne haben? Oder was machst du dann mit dem Dünger? Hast du dann genau genug für deine Pflanzen oder vielleicht bist du auch zu viel haben, was passiert dann damit?
Also tatsächlich glaube ich, auf Dauer können meine Nachbarn, also ich habe Nachbarn schon Bescheid gesagt, dass ich das jetzt habe und dass es sein kann, dass ich Biomüll gebrauchen kann. Nur momentan fressen die Würmer noch nicht so viel, deswegen also es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis die das alles verwerten können. Also das riecht momentan noch ein bisschen streng. Das heißt, dass sie es nicht schnell genug verwerten können. Deshalb, ja, das dauert ziemlich lange. Da ist auch schon ein bisschen Erde durchgefallen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, weil die wurden halt mit Erde angeliefert und es kann gut sein, dass das gar nicht Dünger ist, sondern einfach die Erde, mit denen die angeliefert worden sind. Aber, also deswegen habe ich auch noch nichts an meine Pflanzen gemacht. In der Anleitung steht, die verbrauchen nach ein paar Monaten bis zu 250 Gramm am Tag. Und deshalb denke ich, dass ich ziemlich viel, also dass ich für meinen Bedarf dann auf jeden Fall gedeckt bin an Dünger. Und sollten die Würmer sich zu viel vermehren, dann kann ich die auch anscheinend auch dieser Firma, wo ich die bestellt habe, wieder zurückschicken. Die freuen sich dann. Oder halt irgendwelchen Anglern oder, keine Ahnung, Leuten geben. Das finde ich ganz cool.
Also im besten Falle ist das quasi was, was dich für den Rest deines Lebens begleiten wird?
Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehen würde, wäre es, glaube ich, ein bisschen problematisch, die zu transportieren.
Ein bisschen wie ein Haustier.
Aber müsste eigentlich gehen, weil ich habe die ja auch mit der Post bekommen. Und wie du, wenn du jetzt sagst, wie ein Haustier, das ist ja das Gute. Es kann mir ja keiner eigentlich verbieten, mir die da hinzustellen. Es ist ja kein richtiges Haustier.
Stimmt.
Wenn mich mal jemand fragt, sage ich, ja, das ist einfach meine Biotonne, weil richtig sichtbar sind die Würmer jetzt auch nicht, wenn man da den Deckel aufmacht.
Okay. Aber würdest du dir wünschen, dass du den quasi überall mitnehmen könntest, wo immer du ihn siehst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es echt eine coole Sache. Und es macht auch einfach Spaß zu sehen, diesen Kreislauf.
Schön, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, in einem Satz alles, was du an dem Wurmkomposter interessant und spannend und gut findest, zusammenzufassen, damit sich Leute, die jetzt vielleicht zuhören und die auch nicht wissen, was sie mit ihrem Biomüll machen sollen, sich vielleicht dazu inspiriert fühlen, sowas sich auch schenken zu lassen oder sich selbst zu besorgen.
Also der Wurmkomposter nimmt dir nicht nur spart nicht nur Geld, denn deine Tonne, deine Restmülltonne, die wird ja immer gewogen und danach wird ja der Müllpreis berechnet, also da sparst du schon mal Geld. Dann kannst du deine Pflanzen damit düngen und du hast endlich Haustiere, obwohl du eine Tierhaarallergie hast. Ja, deswegen kann ich es nur empfehlen. Der ist auch gar nicht teuer, der hat nur 120 Euro gekostet. Würmer kosten 30 Euro. Ich kann es nur empfehlen. Wer Interesse hat, meldet sich bei mir. Ich gebe gerne noch weitere Infos raus.
Nur Vorteile, sehr cool. Dann darfst du dir zum Schluss noch ein Lied wünschen.
Dann wünsche ich mir von Rosalia Malamente.
Alles klar, Dankeschön.
Gerne.
Ese gritalito roto. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea.